Was ich ja an Videospielmessen immer total mag, ist, dass man da hinkommt und die Möglichkeit hat, so viele Spiele auszuprobieren, die man vielleicht sonst gar nicht ausprobieren würde oder wo man sagt, ja, ich teste mal rein, ich lusche mal rein. Aber ansonsten würde man einfach sagen, hey, es kommen gerade drei andere Spiele oder ich habe noch fünf, die ich nicht gespielt habe, scheiße und drauf. Und deswegen fand ich das ja auch so cool, dass wir auf der Tokyo Game Show waren. Weil es hat so Spaß gemacht. Also nicht nur, dass ich die Möglichkeit hatte, mal nochmal über eine Messe zu laufen und mir Spiele anzugucken, was ich ja mit der Gamescom nicht mehr so habe, weil ich da eher beruflich eingebunden bin. Einfach so, ich weiß nicht. Also wir lieben ja einfach japanische Spiele und dann bei der Messe zu sein, wo japanische Spiele gezeigt werden, das war immer so ein bisschen wie dieses E3-Phänomen, wo man immer so dachte, Alter, krass, das ist so heftig. Irgendwann will ich mal da sein. Und jetzt waren wir einfach da. Und das ist diese Folge.
Ich muss sagen, ist auch für mich ein krasses, das klingt vielleicht übertrieben, aber Lebensbucketlist-Ding.
Voll.
Also das war wirklich,
100%.
das habe ich schon bestimmt die letzten 10 Jahre gesagt, boah, irgendwann mal zu Tokyo Game Show,
Ja.
das wäre krass.
Ja.
Aber es war nie so ein, das mache ich irgendwann mal, sondern es war so ein,
So
das
ein,
wäre insane.
ja, so, hahaha,
Lol.
irgendwann gehe ich auf die Tokyo Game Show und
Yeah,
dann,
right.
haha. Und jetzt waren wir da.
Krass.
Irre.
Irre einfach.
Irre. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, der erste Eindruck ist wirklich so dieses, ich habe mir jetzt meine Bilder aufgemacht, man kommt dahin zu diesem Convention Center, was ja so ein bisschen abseits von Tokio ist. Also
Ja,
man ist ja
schon. Es ist
schon,
ja nicht mehr in Tokio.
es ist nicht
Es
mehr
ist
Tokio.
eigentlich die Chiba Game
Es
Show.
ist eigentlich,
Klingt nur nicht so gut.
klingt nicht so gut. Tokio ist einfach der bessere Name. Fährt man, wie lange sind wir gefahren? Halbe Stunde? Dreiviertelstunde? Stunde?
Nein, so
Stunde.
Stunde 15 oder
Oha.
so.
Wir sind lang
Wir
gefahren.
sind auf jeden Fall lang
Okay.
gefahren. Zum
Aber.
Glück konnten wir den Großteil sitzen.
Ja.
Und das Problem in Anführungsstrichen ist auch, das ist die gleiche Bahn, die auch zu Disneyland fährt.
So, keine Ahnung, 5, 6 Stopps vorher ist einfach so Disneyland.
Ja.
Oder ist es Disneyland?
Es ist
Oder ist es
Disney.
Universal?
Nein, es ist
Ist
Disneyland.
Disney?
Ich weiß
Okay.
nur nicht, ob es Disneyland oder Disney World ist. Ich weiß nicht, was der
Ja.
Unterschied ist. Und es gibt auch noch Tokyo Disney Sea. Das sind nämlich zwei verschiedene, die sind
Damn.
direkt nebeneinander.
Damn.
Und wir sind aber Richtung Chiba
Chiba
gefahren.
gefahren, nämlich zur Tokyo Game Show und waren dann bei diesem Convention Center. Und was uns erstmal begrüßt hat, ist so ganz viel Microsoft-Werbung. Und es ist ein bisschen dumm, was ich jetzt sage. Und es tut mir ein bisschen leid. Aber ich fand es irgendwie alleine schon cool, so Spiele wie Fallout 76, Indiana Jones, Doom, aber halt als japanische Werbung. Ich fand das irgendwie cool. Es war so, ha,
Ich
it makes obviously sense.
fand es ehrlich gesagt ein bisschen weird, weil ich habe mir so gedacht, das sind jetzt nicht gerade die japanischen Spiele
Wo man
und
so
das sind
denkt, dass
auch,
die ankommen, ne?
und das sind jetzt auch nicht unbedingt die Spiele, zumindest Indiana Jones, von denen ich denke, dass sie in Japan gut laufen. Also ich weiß jetzt nicht, wie krass der Indiana Jones-Markt in Japan ist, aber ich würde eher mal schätzen, nicht so krass wie im Westen.
Aber das ist vielleicht auch einfach, vielleicht denken wir das auch nur.
Vielleicht denken wir
Vielleicht
das auch
denken wir
nur.
das
Das
auch
ist
einfach nur, weil.
reines Bauchgefühl gerade.
Vielleicht denken wir auch einfach, die spielen nur JRPGs, sie machen nichts
Nee,
anderes.
gar nicht. Aber wäre jetzt nicht unbedingt das, was ich am Eingang der Tokyo Game Show erwartet hätte.
Ja, safe. Vor allem, weil Microsoft ja gar nicht mit einer Präsenz vor Ort war. Also die haben die Präsentation gemacht, die online zu streamen war, wo sie ja ganz viel gezeigt haben, was jetzt irgendwie in Japan verfügbar sein wird und bla bla. Aber sie hatten an sich keine physische Präsenz. Das heißt, außer dieser Werbung, die vor dem Convention Center war, hat man Microsoft selbst gar nicht wahrgenommen.
Ja, aber
Aber
dann sind wir reingegangen
ja,
und
erster Eindruck.
mir ist als allererstes etwas aufgefallen, was anders ist als bei deutschen oder europäischen Messen.
Man muss dazu sagen, wir sind während der Business-Tage hingegangen. Das heißt,
Genau, wir
es
waren
war schon mal
Donnerstag da.
leerer.
Es war auf jeden Fall schon mal
Kleiner
leerer.
Disclaimer.
Es war echt okay von der Fülle her, sag ich mal. Aber mir ist aufgefallen, man wird nicht beim Eingang zur Messe kontrolliert. Also
Ja,
du
du
musst dich.
kommst auf das Messegelände per se erstmal drauf.
Genau.
Du kommst erst oder wirst erst kontrolliert, wenn du in die Halle willst.
Genau. Und da fand ich, also fand ich super interessant, dass es da so ein paar Unterschiede gab. Also generell das Messegelände, wir kommen gleich zur Messe selbst, Entschuldigung, ich möchte so ein bisschen chronologisch an die Sache
Ja, bitte.
rangehen. Ich fand es super witzig, dass es einfach im Eingangsfoyer zu diesem Messegelände erstmal so ein Konbini gab.
Das finde ich
Einfach mal so
mega.
ein Supermarkt.
Ja.
Und ich bin da auch später, als ich noch mal kurz alleine war, ich bin da auch mal kurz reingegangen. Der hat auch ganz normale Preise.
Ich war da auch drin. Ich habe da noch diese Packung mit den Chips gekauft, wo 4 Chips drin waren.
Stimmt. Und ich fand das total erfrischend zu sehen, dass da einfach so ein Supermarkt ist mit stinknormalen Preisen auf einer Messe, wo man eigentlich denken würde, in Deutschland ist sowas einfach 5-mal so teuer. Genauso wie du auf einer Gamescom, Entschuldigung, auf einer anderen Messe, 4 Euro für ein Wasser bezahlst. Und das finde ich halt schon krass.
Ich finde aber, um jetzt mal ein bisschen auf die Messe zu kommen, wir sind dann reingegangen und dann haben wir diese Stände gesehen. Ich war so, feels like home. Also am Ende des Tages ist der Eindruck, wenn man so die Stände sieht, eigentlich gar nicht krass anders auf den ersten Blick. Aber es ist so ein bisschen die Herangehensweise. Also das, ich kann es glaube ich nicht netter ausdrücken, aber so ein bisschen ist die TGS in der Zeit stehen geblieben, weil hier einfach sowas wie Messe-Babes einfach noch krasse Things sind. Also ganz oft knapp bekleidete Frauen, die dir irgendwelche Clearfoils in die Hand drücken oder irgendwas zum Spiel zeigen oder erklären oder Schilder halten oder sonst irgendwas. Also das ist anders als in Deutschland, sind die da irgendwie noch so ein bisschen stehen geblieben. Was man auch von anderen Seiten mal gehört hat, wenn man irgendwelche Events oder so sich ansieht, die vielleicht auch nicht in Public sind und so, wo man sich denkt, boah, ey, muss wirklich nicht sein. Aber das ist auf jeden Fall irgendwie ganz spannend zu sehen gewesen, wie das einfach so erstmal einen sehr ähnlichen Eindruck macht, wenn man so reinkommt und drauf guckt, aber dann im Detail merkt man so Unterschiede.
Finde ich auch. Was ich auf jeden Fall auch sehr interessant fand, Thema Messe-Babes so ein bisschen, dass viele, viele Stände auch Cosplayerinnen hatten, die wirklich auch krass aussahen. Also ich weiß nicht, ob du die Silent Hill Cosplayerin gesehen hast.
Ja.
Fand ich richtig cool. Generell gab es auch super viele coole Cosplayerinnen. Aber das war auf jeden Fall auch mehr so ein Ding. Also ich weiß, dass es auch Stände auf der Gamescom zum Beispiel gibt, die auch mal Cosplayer buchen. Ich weiß, dass zum Beispiel Bethesda ganz oft mit Maul Cosplay zusammengearbeitet hat und so vor ein paar Jahren noch.
Also Cosplayer sind ja generell auch auf der Gamescom.
Genau, aber ich meine wirklich explizit zum Stand gebuchte Cosplayer.
Ja, das ist also fast, also zum Beispiel Bandai hatte das jetzt auch mit Little Nightmares, da hast du diese Figuren aus Little Nightmares 3, Genshin hat das natürlich super viel oder generell HoYoverse macht da super, super viel.
Das finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich habe das irgendwie hier mehr wahrgenommen.
Ja, aber vielleicht einfach, weil du auch mit einem anderen Blick jetzt drüber gelaufen bist.
Vielleicht.
Darf ich dich was fragen?
Ja.
Es gab ja auch ein German Pavilion.
Ja.
Wie war das für dich zu sehen, dass auch die Firma, für die du arbeitest, da ist?
Das war cool.
Das war crazy, oder?
Ja, das war sehr, sehr cool. Also ich habe mich da sehr irgendwie zugehörig gefühlt. Das war super schön, muss ich sagen.
Hast du ein bisschen das Gefühl so, ich bin Teil dieser Branche?
Ich bin Teil dieser Branche.
Ja, also bist du aber so auch das Gefühl zu haben, in Japan zu sein, auf einer Messe zu stehen und zu denken, krass, ich bin Teil hiervon.
Ja, das fand ich richtig, richtig cool.
Ja?
Aber das hatte ich auch an anderen Momenten in Japan, zu denen wir vielleicht später noch kommen.
Darf ich es jetzt sagen?
Ja, okay.
Ich habe so richtige Proud Dad Moments. Wir haben einfach Spiele gefunden, die du gestaltet hast. Und ich fand das so schön irgendwie, weil ich so richtig, ich weiß nicht, ich habe das gesehen und ich habe gesehen, wie du daran arbeitest. Und ich bin so, das, was du hier in unserer Wohnung zusammengewerkelt hast, steht jetzt irgendwo in Japan in einem Traders-Laden.
Ja.
Das ist so crazy und so cool.
Also ich sag mal so, das Leben als Grafikdesigner ist ja manchmal ein bisschen wild.
Ist wild.
Ich habe ja auch schon Sachen gestaltet, die dann in Supermärkten waren. Und dann bin ich so durch den Supermarkt gelaufen und dann waren da so Gummibärchen, die ich gestaltet habe. Und das war schon crazy.
War.
Das ist natürlich nochmal ein anderes Level, wenn du dann in den Mediamarkt gehst. Und da liegt einfach ein Spiel, an dem du seit Monaten gearbeitet hast.
Und dann liegt das in Japan.
Und genau, das hast du mir so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen.
Leid, ich bin so stolz.
Hör auf. Und ne, die Krönung von diesem Gefühl ist dann natürlich, am anderen Ende der Welt zu sein, ein Projekt zu haben, an dem man gearbeitet hat, mit vielen Schwierigkeiten, weil man natürlich dann auch mit der japanischen Sprache zu tun hat und mit japanischen Schriftzeichen. Und es war immer so ein bisschen, so japanische Projekte waren für mich immer super anstrengend, weil es war auch immer so, du kriegst dann irgendwelche Dateien zugeschickt, die sind dann alle auf Japanisch und du bist so, was bedeutet das? Hilfe! Und es war immer so ein super, wirklich monatelanger Prozess, diese Sachen fertig zu kriegen. Mhm. Und ich hatte nie so dieses Gefühl von, oh, jetzt habe ich es im Laden gesehen, jetzt hat es sich gelohnt, so. Aber jetzt hatte ich das. Jetzt gehe ich in Japan, in Animate oder in
Traders.
Oder in Traders oder im Add-on, wo ich auch was gesehen hatte. Und dann sehe ich einfach so meine Spiele. So. Also, es sind nicht meine Spiele, aber du weißt, was ich meine. Das
sind deine Babys.
Und das fand ich schon wirklich ein sehr überwältigender Moment. Das war schon sehr, sehr cool.
Ich finde das so cool. Du bist so cool. Du hast so einen coolen Job. Du bist so cool einfach nur.
Okay, es reicht. Ja, das war auf jeden Fall sehr schön. Ich habe mich auch mit KollegInnen da ausgetauscht und das war sehr, sehr cool. Ja, ich finde auch, der deutsche Stand hatte einen sehr prominenten Standpunkt in der Messe.
Ja, man hat es auch, ich habe hier diese Übersicht, ne? Und selbst hier erkennst du sofort, bam, da sticht.
Germany.
Sticht sofort hervor, also ja. Sehr, sehr, sehr cool. Also es war nicht nur ihr da, also eure Firma, sondern es waren ja auch ganz viele andere, wie unter anderem Black Screen Records, der Kevin, der auch schon mal bei uns hier im Interview war, sehr tolle Folge, die ich auch sehr empfehlen kann. Und auch ganz viele andere, die da irgendwie ihre Spiele präsentiert haben, irgendwie von hier Rockfish Games, dann hat man auch Games Localization, Calypso war da, etc. pp. Also ganz, ganz viele verschiedene Firmen, die unterschiedliche Aspekte der deutschen Spieleindustrie auch irgendwie so ein bisschen präsentiert haben. Von daher Shoutout, cool, dass das gibt, cool, dass das gefördert wird. Mega, mega gute Sache.
Ja, finde ich auch.
Was aber auch da war, was ich sehr cool fand, bevor wir zu den Spielen selber kommen, wir haben dann in derselben Halle, das war relativ gegen Ende, so einen recht großen Bereich gesehen, wo so Spiele von Universitäten und so waren. Mm. Also wirklich Newcomer, die gerade irgendwie Projekte aus ihrer Studienzeit präsentieren und so. Fand ich extrem imposant auch, einfach so einen Einblick zu bekommen, wie auch japanische StudentInnen irgendwie an das Thema Videospielentwicklung rangehen, wie deren Projekte aussehen. So, das hat natürlich auch immer so Nuancen in den verschiedenen Ländern, sag ich mal.
Hast du das Gefühl, dass eine Karriere in der Games-Branche in Japan mehr gefördert wird als in Deutschland?
I don't know. Okay. Ich kenne mich mit der Förderung in Deutschland und in Japan nicht aus.
Ich hatte halt in dieser Universitätsecke, sage ich mal, das Gefühl, dass das sehr prominent war. Also im Sinne von, so, wenn du in dieser Industrie arbeiten willst, dann ist das the way to go. So. Mm. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es manchmal so, ja, mach halt irgendwas, studier irgendwas, keine Ahnung, BWL, Wirtschaft und irgendwie landest du in der Games-Branche.
Nee, also es gibt ja schon explizite Entwicklungsstudiengänge.
Ja, ich weiß, das weiß ich ja. Du kannst ja auch Game Design und was weiß ich.
Ja, deswegen.
Ich hatte da nur das Gefühl, das war so sehr präsent irgendwie. Das fand ich schön.
Ja, das ist natürlich auch einfach dem geschuldet, dass, und damit kommen wir nochmal zu so einem allgemeinen Ding, der TGS ist auch überschaubar groß. Also,
ja, vielleicht lag es daran.
Ich sage das jetzt nicht als Mitarbeiter der Gamescom, sondern wirklich ganz ehrlich als Fan dieser Videospielmessen. Es ist crazy, dass wir mit der Gamescom in Deutschland in Köln wirklich die größte Videospielmesse der Welt haben.
Ja, das ist mir tatsächlich auch nach der Tokyo Game Show bewusst geworden. Und ich habe mich auch noch mit einem Kollegen unterhalten, der auch schon auf der E3 war und der auch gesagt hat, die ist klein. Also wir wissen, glaube ich, manchmal gar nicht, wie gut wir es haben in Deutschland, dass wir einfach wirklich vor unserer Nase so eine krasse Videospielmesse haben.
Das ist übel.
Ich habe das auch auf der Gamescom selbst gedacht. Da habe ich mich ja mit Michael Huber von den Easy Allies unterhalten. Kurzer Fangirl-Moment.
Ja.
Und er war ja auch so tausendmal irgendwie auf amerikanischen Videospielmessen. Und er hat auch gesagt, so, das ist hier krass. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und das ist nirgendwo anders so. Und so habe ich mir das immer gewünscht und so habe ich mir das immer vorgestellt. So. Und das ist dann so ein, wow, ich gehe irgendwie seit über 10 Jahren auf die Gamescom und für mich war das immer so normal irgendwie.
Ja. Und jetzt finde ich, kann man das immer viel mehr zu schätzen wissen, weil, um jetzt mal so ein bisschen in Relation.
Was nicht heißt, dass die Tokyo Game Show blöd ist.
Nein, sie ist nicht blöd, auf gar keinen Fall. Um das mal ein bisschen in Relation zu setzen, hier ist es im Prinzip so, es gibt zwar viele Hallen, aber diese vielen Hallen sind 3 in 1. Also die Wände sind quasi weggemacht, sodass 3 Hallen von diesem Convention Center zu einer großen Halle werden. Und diese Hallen kombiniert sind ungefähr 2,5 Gamescom-Hallen.
Würde ich auch sagen.
So kann man das ungefähr von der Skalierung, wenn man sich die Entertainment Area ansieht, sind das so 2,5 Gamescom-Hallen. Und das, ich finde, Das ist so krass. Mhm. Weil stell dir mal vor, die Gamescom wäre nur 2,5 Hallen. Plus natürlich nochmal so ein bisschen Business-Kram, den es nochmal an anderer Stelle gab. Aber dann sind wir in Summe vielleicht auf 3. Mhm. Das ist nix.
Mich interessiert gerade, wie viele Besucher die Tokyo Game Show hat.
Ja, das kann ich gleich nachgucken, beziehungsweise kannst du auch gerade noch selber googeln.
Aber du kannst ja weiterreden.
Ja, also da kann man wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen drüber diskutieren, weil wie wird das getrackt?
Was meinst du, wie wird das getrackt?
Naja, wie wird es bei der TGS getrackt? Weil es gibt ja kein System, wo du dich einchecken musst. Ja, aber was ist, wenn du nicht zur Messe gehst?
Das weiß ich nicht. Also ich habe hier gerade gesehen, dass die Tokyo Game Show 2024, und die läuft ja an 4 Tagen, hatte 274.000 Visitor. Das ist schon viel für den relativ kleinen Raum, sag ich mal.
Ja.
Aber lass uns doch gerne mal über Spiele reden.
Ja.
Weil dadurch, dass wir auch am Donnerstag da waren, es war nicht ganz so voll, haben wir tatsächlich... Ich finde, ganz gut was angespielt. Also klar, man hätte auch länger machen können, man hätte auch mehr machen können, aber wir haben ja auch viel mit Leuten uns unterhalten und sowas. Von daher fand ich das schon ganz gut. Und unser erster, also das allererste, was ich ja machen wollte,
Darf ich die Geschichte davor erzählen?
Welche Geschichte davor?
Wir haben uns ein bisschen, also es hat um 10 Uhr angefangen. Wir waren ein bisschen früher dran.
Ja.
Ein bisschen rumgelaufen, haben uns alles angeguckt. Und dann ging es los. Wir haben gemerkt, okay, auf einmal sind super viele Leute da. Und wir waren am anderen Ende der Halle, wo wir gestartet sind. Und auf einmal guckst du mich an und bist so, wir hätten sofort zum Square Enix Stand gehen sollen. Warum hast du das zugelassen, dass wir gerade hier rumlaufen? Wir hätten die ganze Zeit rumlaufen können. Aber jetzt sind wir nicht als Erste am Square Enix Stand. Wie konntest du das nur zulassen? Und ich so, okay, und dann sind wir in einer
Wir gehen zum Square Enix Stand.
Sind in einer Windeseile darüber gelaufen, den wir uns natürlich vorher schon angesehen hatten. Siehst du, dass wir den nicht kannten?
Ja, aber da war ja noch nichts.
Da war sie noch im Warm-up mit den Mitarbeitenden. Und dann sind wir da hingegangen und dann haben wir
Fantasian, Neo Dimension gespielt.
Yes.
Ich meine, es gab auch andere Spiele, die man hätte dort spielen können.
Richtig, gerade Dragon Quest.
Genau, es gab halt viel Dragon. Es war sehr Dragon Quest thematisch aufgebaut.
Mir ist wieder aufgefallen, wie krass Japan und Dragon Quest einfach ist. Es ist genauso, als wir in einem Square Enix Café waren und im Bad war so Dragon Quest Merch beziehungsweise Deko. Und ich dachte mir eher im ersten Augenblick so, warum macht man nicht irgendwie Final Fantasy oder irgendwas Cooleres? Und dann war ich so, ja nee, Dragon Quest und Japan, das ist so, das gehört zusammen.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr präsent. Und auch der Stand war natürlich auch zwecks des Releases sehr Dragon Quest thematisch aufgebaut. Und es gab noch ein Final Fantasy 14 Stand, und noch ein, zwei kleinere Titel, glaube ich. Aber ich war hauptsächlich für Fantasian da. Habe ich mich auch sehr, sehr drauf gefreut. Nochmal als Kontext, Fantasian ist ja ein Spiel von Mistwalker Studios eigentlich. Das ist ja das neue Studio von Hironobu Sakaguchi. Der ja aber jetzt quasi wieder mit Square Enix anbundelt.
Die sind wieder Freunde.
Die sind wieder zusammen. Genau, das Fantasian, was ja jetzt schon ein paar Jahre älter ist, was aber nur für Apple Arcade damals rauskam, entsprechend vermutlich nicht ganz so viele Leute gespielt haben.
Kannst du einen kleinen Überblick geben, was Fantasian ist? Weil du bist ja eine von den wenigen, die es gespielt hat.
Genau, also Fantasian ist wie ein Final Fantasy.
Punkt.
Es ist basically ein Final Fantasy auf dem Mobile gewesen.
Kannst du die Story ganz kurz umreißen?
Nee, kann ich nicht.
Hast du vergessen?
Ich bin nicht confident genug, um es gerade wieder hinzukriegen.
Dann lassen wir das.
Aber es ist eine ganz Final Fantasy-eske Geschichte. Ist so ein bisschen futuristischer angehaucht. Es hat einen super interessanten Look, weil die... es ist so ein bisschen... Wie nennt man das denn nochmal? Es hat so einen ganz bestimmten Look, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Auf jeden Fall haben sie...
Cyberpunk.
Nee. Ich meine wirklich den Look von der Grafik. Also sie haben ja quasi die Level und die Stages und alles quasi als Miniatur-Dinger aufgebaut. Also tatsächlich in Real Life aufgebaut und dann eingescannt.
So ein bisschen Stop-Motion-mäßig?
Nee, Stop-Motion ist nicht der richtige Begriff.
Okay.
Auf jeden Fall, ich komme nicht drauf.
Clay.
nee, das ist so ein Look, den hat das neue Zelda auch, weil nämlich vorne und hinten so ein bisschen unscharf ist und dadurch entsteht so ein Tiefeneffekt, der einen Namen hat. Und dieser Name fällt mir nicht ein.
Okay.
Aber ist ja auch egal.
Kannst du ja vielleicht gleich mal googeln.
Auf jeden Fall hat Fantasia einen super interessanten Look, weil es halt so ein bisschen, ja, man sieht schon, dass das irgendwie mal echt war. So
das ist ein bisschen Sachen. Wie bei Trüberbrook, da war das doch auch
ja,
so.
Ja, genau. Trüberbrook ist ein guter Vergleich.
Dankeschön.
Genau, auf jeden Fall kommt es jetzt auf die Konsole, auf die Switch und PlayStation und ich glaube auch PC.
Ich glaube überall.
Ich glaube, weil du hast auch auf dem Steam Deck gespielt, ne?
Ja, ich glaube, es war glaube ich kein Steam Deck, aber ja, ich glaube so ein PC-Handheld-Ding.
Genau. Wird nochmal, also es gab damals auch zwei Teile von Fantasia, also es war so ein bisschen so ein verzögerter Release, also es war glaube ich ein Jahr später oder so kam dann der Rest.
Hast du nicht nur den ersten gespielt?
Ich habe den Rest auch gar nicht gespielt, weil ich hatte dann kein Apple Arcade mehr.
Ja.
Das heißt, ich kenne das Ende doch gar nicht.
Plus es war doch auch irgendwann so hyper schwer, oder?
Es ist super schwer. Also ich hatte wirklich, wirklich Probleme mit diesem Spiel. Also es ist wirklich nicht easy. Und das kommt jetzt halt in einer bisschen polished Version mit so ein paar bisschen Schnickschnack dabei, kommt es halt jetzt auf die Konsole. Dadurch, dass es halt Square Enix jetzt wieder auch mit im Boot ist, sind da so ein paar süße Kleinigkeiten mit drin, dass du zum Beispiel ganz viel Final Fantasy Musik aussuchen kannst und sowas für die Kämpfe. Das fand ich total charmant gemacht.
Yes, das habe ich sogar fotografiert. Ich kann genau sagen, was da drin ist, weil das hat mir, ich habe das nämlich dann auch aus Zufall rausgefunden und ich habe es direkt fotografiert, weil ich es so geil fand. Ich habe es sofort umgestellt. Nicht, dass der Fantasia Soundtrack nicht gut wäre, weil der ist nämlich auch von Uematsu.
Ja.
Aber wir haben zum Beispiel Final Fantasy 14, Endwalker und Dauntless Soundtrack drin. Wir haben Final Fantasy 7 Remake und Rebirth drin.
Geil.
Wir haben Pixel Remaster und 16 Soundtrack drin.
Mega.
Geil.
Also best of all worlds.
Es ist so crazy gut.
Aber der Fantasia Soundtrack selbst ist auch, wie du gesagt hast, selbst fantastisch. Also ich glaube, ich bräuchte es gar nicht, aber ich finde es trotzdem schön, dass es das gibt. Und wir haben es ein bisschen angespielt.
Das gibt wirklich dem Ganzen nochmal einen Vibe.
Mhm.
Also ich kriege dadurch wirklich das Gefühl, ich spiele gerade ein Final Fantasy.
Mhm. Es ist auch nicht weit weg von einem
Final Fantasy. Wenn es so heißen würde, also, würde man wahrscheinlich sich auch nicht wundern, außer dass der Look vielleicht ein bisschen anders ist.
Genau, aber ja, ich kannte das Spiel ja schon zum großen Teil, deswegen war das für mich eher so ein Aufwärmen. Aber wie war denn dein Eindruck?
Es war natürlich erstmal mega overwhelming, weil man startet irgendwie mega spät ins Spiel, ist schon Level 45 oder so in dieser Demo.
Man hat auch schon, glaube ich, fast alle Teammitglieder, die man auch echt spät bekommt im Spiel.
Auch das war natürlich total overwhelming, weil es ist so klassisch Final Fantasy oder klassisch JRPG. Man hat eine Gruppe aus drei, mit denen man kämpft, aber man hat in der Truppe waren dann irgendwie 6 oder 7 oder so schon. Man konnte sich da wirklich irgendwie sein Team selber zusammenstellen. Aber ich hatte da gar keine Zeit, mich so reinzufuchsen, sondern ich habe einfach dann am Ende nach den Looks gewählt, wer irgendwie cool aussah. Was ich an dem Spiel halt nicht mag, das ist aber jetzt, glaube ich, ein Konsolen-Port-exklusives Ding. Ich glaube, dass das auf dem Apple-Ding nicht war, ist die Steuerung in der Overworld. Zwar furchtbar, weil ich wenn das Raumverhältnis überhaupt nicht gut funktioniert hat. Ich bin die ganze Zeit an den Wänden gelaufen. Ganz schlimm. Was aber dafür super gut funktioniert hat, wo ich aber auf jeden Fall noch reinkommen muss, ist das Kampfsystem. Das hat nämlich nicht nur das ganz klassische Turn-Based Final Fantasy 10 mäßige, wo man sieht, wer irgendwie als nächstes dran ist.
Ich glaube, das heißt CTB-System, weil es conditional ist. Also wenn ich X mache, dann hat das quasi eine Auswirkung darauf, wann der Gegner dran ist und sowas. Es ist nicht nur alle nacheinander, sondern du kannst es quasi mit beeinflussen.
Ich verstehe. Und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark. Aber ich muss da, wie gesagt, noch so ein bisschen reinkommen, weil dieser Twist an der ganzen Sache ist, dass man das Angriffe halt gewisse Routen haben. Es gibt Angriffe, die gerade funktionieren. Es gibt Angriffe, die Bögen machen, es gibt Angriffe, die Splash-Damage machen und je nachdem, wie man eben seinen Angriff wirft, sag ich mal, so kann man mehreren Gegnern gleichzeitig auf dem Feld Schaden machen, weil man kann quasi Random Encounters sammeln und dann gegen 3, 4 Random Encounters gleichzeitig kämpfen, sodass man viele Gegner auf einmal bekämpft. Und dadurch ergibt das total viel Sinn, dass man da diese Mechaniken ausnutzt, um mit möglichst wenig Angriffen, möglichst vielen Gegnern Schaden zu machen, um möglichst effizient zu sein. Ich dann gab es auch noch so Kristalle, die man da kaputt machen konnte. Ich habe nicht so wirklich verstanden, was die machen. Kristalle?
Meinst du in dieser Dimension?
Ja, genau, wenn man da gekämpft hat.
Hast du so Buffs und so bekommen?
Ja, das habe ich nicht so richtig gerafft.
Das ist aber schon ziemlich hilfreich, weil diese Dimension-Kämpfe, also das ist quasi für alle Menschen, die sich immer darüber aufregen, dass man bei so Zufallskämpfen immer so rausgerissen wird, kannst du das quasi umgehen, indem du halt dieses Dimension-Ding anmachst.
Ja, ja, genau.
Und dann werden die Kämpfe das einfach in diese Sammeln. Dimension geschossen.
Genau, was ich ja gerade meinte.
Genau. Und dadurch, dass dieser Kampf aber natürlich schwerer ist, weil du ja 3, 4 hintereinander hast, ohne dass du die Möglichkeit hast, irgendwie
zu heilen
oder zu speichern oder whatever, hast du halt diese Kristalle, die du halt mit aufsammeln kannst auf dem Weg sozusagen, die dir halt Buffs geben oder die dich schneller, also die einfach gewisse Stats geben.
Okay.
Und das finde ich halt ziemlich cool und hilfreich.
Ja. Ja, aber wie gesagt, das sind, glaube ich, so Nuancen, deswegen meine ich hier mit Level 45 da, das ist ein relativ später Abschnitt gewesen. Da konnte man alles nicht so richtig fassen, was das Spiel, glaube ich, hergibt. Hat auf jeden Fall in mir das ausgelöst, dass es sehr viel Potenzial hat, dass ich Lust drauf habe, das zu spielen. Das kommt doch dieses Jahr noch raus. Kommt es nicht im Dezember?
Ja, 5. Dezember oder
ja, ich habe auch 5. im Kopf. Deswegen, da kannst du dich drauf freuen. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich glaube, es wird man eine gute Zeit mit haben. Und ansonsten habe ich da jetzt gerade noch nicht zu viel starke Meinung. Ich bin nicht mal bis zum Boss gekommen. Ich habe mich wirklich in diesen Random Encounters aufgehangen, einfach weil ich da so viel rumprobiert habe und ich glaube auch relativ langsam und ineffizient war. Mhm. Ich glaube, man kann da noch mehr rausholen, aber
ja
ich lasse mich einfach drauf ein. Das Look ist nicht ganz meins, aber ich glaube, dass das schon eins der besseren Sakaguchi-Spiele ist. Könnte gut werden.
Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Also das, ich habe ja schon wirklich auch viele Stunden reingesteckt, auch wenn ich es nicht ganz zu Ende gespielt habe. Ist ein wirklich gutes Spiel, hat eine coole Story. Ist jetzt auch vertont. Das finde ich richtig gut, weil das war es auf dem Handy nicht. Und das hat mich ein bisschen genervt, dass ich so viel lesen musste.
Ich hasse Lesen.
Und ich finde aber, manche Sachen sind nicht ganz so gut übertragen auf die Konsole. Also ich finde zum Beispiel, das UI ist sehr groß. Also es ist, man sieht einfach, dass das mal auch für einen kleinen Screen gestaltet wurde.
Mhm.
Ist vielleicht auch etwas, was nur mich stört und niemanden sonst, keine Ahnung.
Was man vielleicht auch anpassen kann in Optionen, wer weiß.
Glaube ich nicht, aber okay. ich fand aber trotzdem diese Ziehfunktion von den vom Kampfsystem überraschend gut auf die Konsole übertragen, weil das ist ja sowas, das wurde ja, glaube ich, explizit für ein Touchscreen entwickelt, dass du halt wirklich drüber ziehen kannst. Und es hat aber ganz gut funktioniert auf der Konsole. Das fand ich wirklich gut. Also ich freue mich sehr drauf, dass ich das nochmal spielen kann, dass ich das nochmal richtig spielen kann.
Auch durchspielen kann.
Und ich freue mich, dass jetzt auch mehr Menschen die Möglichkeit haben, es generell zu spielen, weil es war natürlich ein limitierter Kreis an Personen, den es erreichen konnte.
Stell dir mal vor, das ist der Opener dafür, dass Sakaguchi nochmal ein Final Fantasy macht.
Hör auf, ich fange gleich an zu weinen.
Ich würde gerne ein bisschen asynchron vorgehen, was unsere Spiele angeht, weil ich das nächste Spiel gerne an das Ende stellen wollen würde, weil ich das als sehr krasses Highlight empfunden habe. Ich habe nämlich außerdem auf der Veranstaltung noch ein kleines... Es ist ein... eigentlich ist es im Großen und Ganzen ein Hollow Knight-Klon.
Oh, davon gab es viele.
Guter Punkt. Es war echt ein kleiner Trend.
Also die heilige Dreifaltigkeit aus Hollow Knight, Ori und Celeste hat, glaube ich, einfach ein neues Genre an Spielen erschaffen.
Wirklich?
Die jetzt gerade alle so das Licht der Welt erblicken.
Ja, also gerade das, was ich jetzt meinte, Fatal Claw ist eben eine Mischung aus im Großen und Ganzen Hollow Knight, aber auch in Nuancen mit Ori.
Ja.
Also gerade so dieses mit diesen Lichtkugeln, wo du dich dann reindashst und dann kannst du da dich nochmal irgendwo hin teleportieren.
Das habe ich aus wie ein Love Child aus den beiden.
Total. Ist zuckersüß. Fatal Claw ist ein Spiel aus Korea. Es wurde auf dem koreanischen Länderpavillon präsentiert. Und man schlüpft im Prinzip in die Rolle einer schwarzen Katze mit so einem weißen Umhang. Worum es genau geht, weiß ich nicht. Es ist halt spielerisch, wie gesagt, so ein Hollow Knight-Klon und das wirklich in der kompletten Atmo, wie das Spiel aussieht, die Musik und so. Es ist in ganz, 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 ganz vielen Sachen Hollow Knight. Nur so ein, fühlt sich an manchen Stellen an wie so ein Prototyp. Also es hat nicht denselben Flow und dieselbe Präzision wie in Hollow Knight. Nur das Witzige an der ganzen Sache war, ich habe das so ein bisschen ausprobiert, ich habe es gespielt und es war auch echt cool, hat an sich Spaß gemacht. Und dann kam halt jemand von diesem Team zu mir und war so, hey, würdest du das nicht auch auf der Bühne spielen wollen? Und ich war so nett, wie ich sein wollte. Ja, ich gucke mir das später mal an, so, und dann vielleicht, keine Ahnung. So, ja, müsste aber gefühlt jetzt sein, weil wir haben nur noch bis 12 Uhr den Slot. Mhm. Anscheinend haben die gerade jemanden gesucht, der da irgendwie hin will, weil vor der Bühne war auch keiner und irgendwie brauchten sie gerade jemanden, der auf der Bühne spielt. Waren so, ja, wenn du gewinnst, dann kriegst du auch ein Mauspad. Und ich war dann so, ich guck's mir mal an, wie es aussieht, so wie die Bühne ist und so. Ich fand die jetzt irgendwie mega unangenehm. Und dann bin ich mitgegangen und dann war da so ein anderer Typ, der mich auf einmal dahin geleitet hat. Aber dann war es nicht mehr mit angucken, sondern der war dann schon, geh da auf die Bühne. Und ich, der nicht Nein sagen kann, war so, okay. Und dann bin ich einfach auf diese Bühne gegangen. Auf der Tokyo Game Show. Es war keine große Bühne, muss man dazu sagen. Es war eine relativ kleine. Ich glaube auch, dass niemand wirklich zugeguckt hat. Auf jeden Fall saß man dann mit dem PC auch in so einem, man hatte so eine Wand davor. Das heißt, das Publikum hat einen auch gar nicht gesehen, was das Ganze viel angenehmer gemacht hat.
Oh, das glaube ich.
Und ich habe, glaube ich, gegen jemanden aus dem Entwicklerteam oder auf jeden Fall aus dem Team jemanden gespielt, weil sie, glaube ich, auch einfach keine zweite Person gefunden haben. Und was ich dann machen musste, war so eine Art Speedrun. Das heißt, das war ein Abschnitt, den man durchlaufen musste auf Zeit. Und wer schneller war, hat eben dieses Mauspad gewonnen. Und ich habe gespielt. Und ich kam auch, obwohl ich viele von diesen Fähigkeiten noch gar nicht hatte, wie diese Ori-Teleportier-Geschichte, die habe ich da erst kennengelernt, bin ich trotzdem ganz gut durchgekommen. Und irgendwann kam ich an einer Stelle nicht weiter, weil die Steuerung nicht funktioniert hat. Normalerweise ist es ja so, du springst da rein, dann kannst du diesen Cursor bewegen und je nachdem, wie du deinen Stick hast, teleportiert er sich in die Richtung. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel nach links gemacht habe, wo ich hin musste, ist er einfach straight nach oben gegangen manchmal. Das war halt so ein bisschen buggy, was schade war. Und dann irgendwann hat es das Spiel aufgehangen. Und es ist einfach, es ging dann nicht weiter. Und dann mussten sie es komplett neu starten. Dann musste ich den Speedrun quasi nochmal von vorne starten. Und dann war ich wieder an derselben Stelle und ich hatte wieder genau dasselbe Problem, nämlich, dass ich in eine Richtung mache und er geht in eine komplett andere Richtung rüber. Und irgendwann habe ich es mit so vielen Versuchen geschafft, da durchzukommen und war dann irgendwie bei 1 Minute 35, war dann durch. Und mein Gegner hatte 1 Minute 26. Und am Ende haben sie alle applaudiert, haben sich gefreut und ich habe trotzdem das Mauspad bekommen. Und ich war dann so mit diesem Fatal Claw Riesen Mauspad. Ich war so, komm zu dir zurück, weil wir uns in dem Moment kurz getrennt hatten. Und ich war so, ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Aber ich habe ein riesiges Mauspad auf der Bühne des koreanischen Pavillons gewonnen.
Das war auf jeden Fall wild. Da habe ich dich kurz mal allein gelassen und du warst so, Dinge sind passiert.
Das war ganz witzig. Aber das fand ich echt cute irgendwie, es war sehr schön.
Ja.
Mein Favorite ist auch das Studio Why Not Have Fun Studios. Ich weiß nicht, was sie machen, aber es ist ein grandioser Name.
Ja.
Oh, schön.
Aber jetzt hast du gerade so ein bisschen angedeutet, von wegen, das Spiel, was wir danach gespielt haben, war so ein krasses Highlight, aber wir haben danach Epic Mickey gespielt.
Oh, ist das ein Fakt?
Ja, ich war so. War Epic Mickey so ein krasses Highlight für dich?
Dann danach das Spiel.
Ich weiß nicht mal, welches Spiel du meinst.
Ja, aber dann kommen wir dazu.
Lass mal kurz über Mickey reden. Hatte ein richtig geile Booth.
Mega.
Also wirklich.
Erzähl davon.
Also es war halt wirklich wie so ein Haunted Cinderella Castle irgendwie. Und es hatte auch so mehrere Ebenen. Du konntest quasi so hochgehen und dann konntest du wie oben auf diesen Burgtürmen spielen.
Also auf der Mauer, ne?
Das fand ich mega, mega cool. Mhm. Das hatte auf jeden Fall einen richtig krassen Vibe und in der Mitte war so ein riesiger, ja, es sah wirklich aus wie so ein, nicht Cinderella, Dornröschen ist das, glaube ich, so ein bisschen. So ein Spiegel. Weil es ist wirklich auch diese Spiegel an der Wand, bla bla. Und das war wirklich richtig, richtig coole Booth. Also sah richtig nice aus. Hat mich schon so optisch direkt angezogen. Deswegen habe ich gesagt, komm, fuck it, wir spielen jetzt einfach Epic Mickey.
Ja, ist im Prinzip ein Remaster. Es ist kein Remake, weil das ist nicht komplett von Scratch neu gemacht, aber es hat so ein paar neue Features auf jeden Fall. Und ja, es ist, wer früher schon dieses Epic Mickey gespielt hat, weiß, worauf es hinauskommt. Und das ist eben rebrushed, eben, ne, soll schon im Namen sagen, es ist quasi ein Remaster, nur mit so ein paar neuen Features. Mhm. Ich habe es auf der Switch gespielt. Ich fand's, also die Framerate ist krass oft gedroppt.
Echt?
Ja, voll.
Ah, krass, weil ich habe es auf der Xbox gespielt und es war voll in Ordnung.
Also auf der Switch würde ich es nicht empfehlen, wirklich nicht. Also zumindest nicht, wenn es wie hier vor Ort war. Und man hat schon in der Steuerung und so gemerkt, es ist schon ein altes Spiel.
Es ist auf jeden Fall ein altes
Spiel. Aber du hast Spaß.
Das hat man auch optisch so ein bisschen gemerkt. Also man hat schon gemerkt, okay, das ist bestimmt ein Spiel, was jetzt über 10 Jahre alt ist eigentlich. Mm. Mir hat es tatsächlich überraschend viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt nicht der krasseste Disney-Fan, muss ich sagen. Also ich mag schon Disney, aber ich bin jetzt kein Disney-Ultra so. Mm. Aber ich fand es süß und ich glaube, das ist auch ein Spiel, was viel Spaß mit Kindern macht.
Ja, auf also jeden
mit
Fall.
Mit Kindern, die alt genug sind, um Videospiele zu spielen.
Ja, es ist ja dieses Ausmalen, ne? Dann kannst du irgendwie die Wand wegmachen, die Wand genau. wieder hinmachen, dann findest du dahinter eine Münze und sowas. Das sind ja so kleine Spielereien. Ja.
Aber also fand ich nicht schlecht. Und es hat mir so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es nur an dem Level lag oder an der Booth, keine Ahnung, es hat mir so ein bisschen Halloween-Vibes gegeben. Und ich mag so dieses Spooky.
Das heißt, du wirst jetzt auch mal reinspielen?
Ja, vielleicht. Hm. Mal gucken, ob sich das positive Gefühl aufrechterhält. Aber ich fand es sehr witzig. Wir haben so ein bisschen zeitversetzt gespielt und ich habe dann ein bisschen auf dich gewartet und ich war sehr positiv. Und ich habe gesagt, es hat richtig Spaß gemacht. Und du warst eher so...
Ich bin rausgegangen
und
es lag halt auch einfach daran, dass es halt technisch nicht so gut
lief.
Genau, dass es einfach so ein bisschen ruckelig war und so. Und das hat mich ein bisschen abgestoßen, muss ich sagen. Aber ey, wenn du damit Spaß hast am Ende, dann freue ich mich darüber.
Also, ich fand es nicht schlecht.
Wir sind auf jeden Fall auch in die Indie-Arena gegangen. Mhm. Also in die Area, nicht Arena. Da war ich schon wieder ganz falsch. Dann haben wir ganz viele Spiele uns angeguckt. Unter anderem habe ich mir angeguckt Undefeated Genesis. Das war im Prinzip eher eine Demo. Das hat sich eher angefühlt wie eine Tech-Demo als wirklich ein Spiel. Man war so eine Art Superhuman und man konnte so Dragon Ball-mäßig durch die Welt fliegen, hatte auch Superkräfte, so ein bisschen Superhelden-mäßig, wo man dann, keine Ahnung, Dragon Ball ist vielleicht gar nicht so gutes Beispiel, eher Superman, weil du wirklich dann so Superschläge hattest und keine Ahnung, wo du einen Gegner packst und dann auf einen anderen drauf wirfst oder keine Ahnung, auf die Erde runter crashst und sowas. Du warst krass overpowered. Und eigentlich hast du in dieser Welt so ein paar Fetch-Quests gehabt, du hast ein paar Objective gehabt, im Sinne von töte so und so viele, sammel so und so viele Kristalle und sonst so ein Bums. Aber im Grunde hat es sich angefühlt wie eine Tech-Demo für so eine Welt. Es war auch grafisch nicht so geil. Aber so, das war wieder so ein Beispiel von stumpfes Gameplay kann manchmal auch mega viel Spaß machen. Mhm. So, und wenn das irgendwann vielleicht ein geiles Spiel ist, why not? Wird jetzt nicht irgendwelche Awards gewinnen, aber war ganz nett, zumindest für die Demo.
Hm. Ich habe dir nur so ganz kurz dabei zugeguckt und der einzige Gedanke, den ich zu diesem Spiel hatte, war, wow, Indie-Games sehen inzwischen echt krass aus. Ja.
Und du hast in der Zwischenzeit dieses Berlin-Spiel gespielt. Berlin-Apartment?
Ja, wir waren ja bei der Bild- und Tonfabrik am Stand.
Die auch einen Stand hatten, unabhängig vom German Pavilion.
Genau. Das fand ich richtig, richtig cool, weil die hatten mich schon auf der Gamescom mit ihrem Stand echt vom Hocker gehauen, weil die, glaube ich, auch den schönsten Stand aller Zeiten hatten.
Ja, das haben sie ja erzählt. Sie haben ja, Bild- und Tonfabrik ist ja eigentlich eine Filmproduktion und die haben halt Setbauer.
Ja.
Und dann haben die zu den Setbauern gesagt, könnt ihr bitte unseren Stand bauen?
Ja, und
was halt schon geil ist.
Der Stand war wirklich so, so wunderschön. Der war halt direkt an der Ecke von der Indie-Arena und es war wirklich wie so ein altes Wohnzimmer aufgebaut und die Spielstation war wirklich auf so einem alten Schreibtisch mit so ganz vielen Stapeln mit Papier und so einer alten Lampe und es war einfach richtig, richtig cool. Aber damals war das halt super überlaufen und jetzt auf der Tokyo Game Show war es halt nicht so überlaufen.
Mhm.
Und deswegen dachte ich mir, oh, perfekter Zeitpunkt, ich gehe da mal hin. Habe ein bisschen The Berlin Apartment gespielt, habe mich auch ganz, ganz nett unterhalten mit einem der Entwickler. Und das war richtig, richtig cool. Aber ich habe gar nicht so viel gespielt, weil ich irgendwann gemerkt habe, mir gefällt das. Ich glaube, ich will es einfach spielen und mir nicht so viel vorwegnehmen.
Kannst du ein bisschen was zum Spiel erzählen? Was ist The Berlin Apartment?
The Berlin Apartment ist im Prinzip, hat ein ganz cooles Konzept über ein Thema, worüber ich mir schon sehr oft Gedanken gemacht habe. Und zwar geht es um eine Wohnung und die Menschen, die dort leben, über verschiedene Jahre hinweg sozusagen. Also es gibt dann eins, was so, ich weiß gar nicht, ob es so spät ist, also auf jeden Fall gibt es ein ein Zeitabschnitt, der so in der Nazi-Zeit spielt und dann halt immer später und immer später und immer später. Und du siehst halt einfach durch so ein bisschen Point and Click, würde ich sagen. Mhm. Ist es ein Point and Click?
Ich hab mir nicht zugeguckt, ich kann es dir nicht sagen.
Ich weiß gerade nicht, ob ich das Genre richtig einordnen kann, aber auf jeden Fall kannst du dann halt so Briefe lesen und kriegst halt so Aufgaben und sowas. Und
so Walking Simulator vielleicht?
Ja, vielleicht so ein bisschen so. Auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr cool und ich finde das Konzept so interessant, weil jedes Mal, wenn ich in meinem Leben aus einer Wohnung ausgezogen bin und ich wusste, in einem Monat wohnt hier jemand anders drin, hatte ich immer so ein richtig trauriges bittersweet Feeling irgendwie in mir drin, weil ich so gedacht habe, krass, die Leute, die hier einziehen, die haben gar keine Ahnung, dass das hier alles mein Leben war. So. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, dass diese Idee für dieses Spiel dieses Gefühl richtig gut einsaugt irgendwie. Mhm. Und deswegen hat mich das auch schon so angesprochen, muss ich sagen. Ich glaube, es ist nicht so ein langes Spiel. Und wie gesagt, ich habe dann auch irgendwann abgebrochen, es anzuspielen, weil ich wollte mir nicht so viel vorwegnehmen, weil ich mir gedacht habe, ich muss mir das irgendwann mal so am Stück geben.
Hat das denn ein Release-Date schon?
Ich glaube nicht.
Okay. Ja, ich glaube, ich meine auch im Kopf zu haben, dass sie gesagt haben, dass sie da noch nichts haben. Ähnlich wie bei dem anderen Spiel, was wir dort gespielt haben, nämlich Candence. Ist das richtig? Das zweite Spiel? Heißt es nicht Candence?
Nee.
Nee? Wer ist es denn? Wir sind dumm. Das ist dieses, es ist auch, da sind wir wieder bei Hollow Knight-Klon.
Constance,
dankeschön. Kennt, wie komme ich denn darauf? Egal. Aber das habe ich damals auch schon auf der Gamescom 2000, warte, jetzt muss ich überlegen, 22 angespielt, das erste Mal. Und da habe ich mich schon so krass darin verliebt, weil das hat, anders als Fatal Claw, das hat genau diese Smoothness, das hat genau diese Präzision wie ein Hollow Knight. Es hat natürlich auch dieselbe Atmosphäre. Das, ich finde mittlerweile, auch wenn Hollow Knight ein Metroidvania ist,
was ist, ja auch schon ein von einem Spiel geprägtes Genre ist.
Genau, finde ich, sind wir mittlerweile an dem Punkt, wo wir bei Hollow-likes sind. Mhm. Weil Hollow Knight alleine eine neue Form der Metroidvanias,
finde ich auch,
geprägt hat.
Es hat auch so einen Artstyle geprägt.
Voll.
Also man so merkt so richtig, dass das so gut angekommen ist, dass man dieses Gefühl irgendwie reproduzieren möchte.
Ja.
Und ich finde, es gibt Spiele, die das wirklich einfach ein bisschen billig kopieren. Aber ich finde, es ist auch okay, wenn etwas so Monumentales wie ein Hollow Knight gibt, dass es auch einfach inspirieren kann.
Ja.
Und ich finde, so ein Spiel wie Constance zum Beispiel ist einfach geil. Also wir haben es ein bisschen gespielt und ich hatte direkt Bock, es einfach weiterzuspielen.
100%.
Es hat sich nicht angefühlt wie ein schlechter Klon oder sonst was. Und es hat auch seine eigenen
hat so ein paar Mechaniken eigene Ideen,
und sowas drin. Mm. Und ich finde es okay. Ich bin nicht im Team. Das ist nur eine billige Kopie.
Nee, es ist halt dadurch, dass das Ganze basiert ja auf Farbe und dass sie so ein bisschen so eine Art Farbmagierin ist, sage ich mal, kann sie sich halt auch in Farbkleckse verwandeln und dadurch bekommen so Dash und so Duck-Funktionen, die haben dann nochmal so einen leicht eigenen Touch. Gut, jetzt kann man natürlich eine Dashen, ja gut, das gab es bei Hollow Knight auch mit diesem Schatten und so. Es ist kind of ähnlich, aber ich denke, dass da gerade, wenn ich an diesen Boss denke, den man immer noch mal so ein bisschen anmalen musste, damit er nicht mehr diese Elektrizität-Power hat und so. Es gibt so Nuancen, die sich unterscheiden. Aber es macht so Spaß. Es hat so, so, so Spaß gemacht. Und ich habe diesen Boss am Ende nicht geschafft. Ich habe es so oft probiert. Mhm. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Es ist insane.
Ja.
Aber ganz stark. Also wenn es müsste theoretisch, glaube ich, noch die Demo im Steam-Shop sein. Sie wollten sie noch eine gewisse Zeit lang online lassen, aber kann auch sein, dass die bald weg ist. Also von daher ausnutzen. Auf jeden Fall ausnutzen. Geiles Ding. Ja. Liebe ich.
Das fanden wir auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber welches Spiel meintest du denn jetzt als Highlight?
Ja, da kommen wir noch zu. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz in die Pause und dann erzählen wir gleich noch von ein paar anderen Spielen. Das Highlight, das behalte ich bis zum Ende. Das wird mein kleiner Closer für die Tokyo Game Show.
Okay.
Wir schauen gleich mal rein. Bis gleich.
Boah, Podcasts sind schon was richtig Gutes, aber es kostet auch ein bisschen Geld. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass ihr uns unterstützt. Und deswegen, komm mal kurz her. Komm, Mine, Mine.
Ja?
Wie kann man uns unterstützen?
Indem man den Podcast hört.
Ja, weiterempfiehlt und?
Auf Patreon unterstützt.
www.patreon.com/runaways-cast.
Yay.
Yay. Und jetzt viel Spaß.
Und damit sind wir zurück aus der Pause. Erholt, erfrischt. Klar. Hab 3 Liter Wasser getrunken, um weiterzumachen. Weil ich habe noch ein paar Spiele auf der Liste tatsächlich. Mhm. Ich habe ein bisschen mehr gespielt als du.
Ja, hast du. Ich habe mehr gequatscht.
Du hast mehr. Ja, das stimmt. Ich habe zum Beispiel noch ein, da sind wir wieder bei Klonen und sowas. Das war aber mehr ein Ori-Klon als ein Hollow Knight-Klon, nämlich Solar Terra.
Ah ja, da hatte ich auch ein bisschen zugeguckt.
Aber das hat sich im Vergleich zu Fatal Claw nochmal unsauberer angefühlt. Oh. Also das war von diesen 3 Spielen das, was sich am wenigsten polished hat, angefühlt. Also das hat sich echt wie so ein Prototyp angefühlt, wo man denkt, ja, da kann man Ori draus werden.
Okay.
An sich.
War das nicht auch an dem koreanischen Stand?
Nee, das war
ganz in der Nähe.
War in der Nähe auf jeden Fall. Oder vielleicht war es auch am Koreanischen. Vielleicht, weiß ich gerade nicht. Mhm. Vielleicht ist es auch irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähnlicher, ne, Sidescroller-Effekt, Musik sehr, sehr, sehr krass wie Ori. Es gibt so eine Parry-Funktion, man muss so ein bisschen gucken, die Gegner sind ein bisschen stärker, sind jetzt nicht so One-Hit-Gegner. Da muss man 2-3 Mal draufhauen, aber im Grunde war das echt in ganz vielen Stellen wie Ori und es war okay.
Mhm.
Würde ich jetzt am wenigsten weiterempfehlen. Deswegen muss ich da auch gar nicht mehr so krass viel zu sagen. Und das vorletzte Spiel, was ich gespielt habe, bis wir noch eins gemeinsam gleich haben, ist auch ein Indie-Game, das habe ich auch in dieser Indie-Area gespielt, nämlich Twilight Monk. Und das war wirklich, wirklich cool. Twilight Monk ist ein Side-Scrolling-Adventure, wo man im Prinzip ein Mönch ist, der eine riesige Säule auf dem Rücken hat. So. Mhm. Und mit dieser Säule bekämpft man dann halt Gegner. Das ist quasi die Waffe, hilft einem aber gleichzeitig auch so ein bisschen, ja, Hindernisse innerhalb der Welt zu überwinden, damit man höher kommt. Ich glaube, diese Säule kriegt auch noch ein paar Fähigkeiten im Laufe des Spiels. Das Spiel an sich hat einen Webtoon-artigen Look, der mich so ein bisschen an One More Gate, A Wakfu Tale, was ich auf der Gamescom 22, wo ich auch im Podcast von erzählt habe, schon 2-mal von erzählt habe, weil ich das auch danach noch gespielt habe, wo ich so ein bisschen von erzählt habe, also sehr Webtoon-artig vom Look. Ich guck mal, wenn du das hier mal so dir ansiehst, sind halt, das wirkt wirklich krass wie gezeichnet. Es hat nicht hyper viele Details, aber es hat so einen ganz eigenen Charme. Da ist nicht viel synchronisiert, da geht es wirklich eher so um das Gameplay, wo man dann irgendwie in dem kurzen Abschnitt, den ich gespielt habe, versucht zu sehen, was passiert ist, als irgendwie das Dojo, so nenne ich es jetzt mal, ich weiß nicht, was der genaue Begriff war, von diesem Protagonisten, was da passiert ist, und da taucht so ein Dämon auf, der nochmal einen Boss auf einen schickt und sowas. Also es ist erstmal von dem reinen Abschnitt relativ klassisch, es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es hat sich sehr cool gespielt und diese Säule war natürlich nochmal so ein etwas anderer Blick oder ein etwas anderer Gameplay-Twist, sag ich mal, der auch nicht die Welt bewegt, aber es war so insgesamt einfach ein gutes Spiel, wenn man so ein Side-Scrolling-Adventure haben will, ist das wahrscheinlich eine gute Nummer, kann man sich angucken. Twilight Monk heißt das Spiel. So. Ich würde ganz gerne noch so ein bisschen über die Stände reden wollen. Mhm. Ich habe so ganz viele Fotos von den Ständen gemacht und die sind, das finde ich ja ganz sympathisch, die recyceln nicht einfach irgendwie die Gamescom-Stände, sondern die sind alle nochmal so ein bisschen eigen. Monster Hunter World hier zum Beispiel mit den Zelten.
Ja, Monster Hunter war auf jeden Fall ein big, big, big Deal.
Jo, aber war ja auch auf der Gamescom schon so voll krass.
Da fand ich das super interessant, als dann wirklich um 10 Uhr die Messe aufgemacht hat, dass Leute wirklich dahin gerannt sind. In einer Geschwindigkeit, wo ich so war.
Insane.
Girl oder Boy, ich hoffe, du hast Spaß.
Bei PlayStation konntest du halt echt nur hingehen. Wir wollten eigentlich Rebirth auf der Pro testen. Genau.
Da gab es einen Stand für. Aber
da musst du einen Slot vorher buchen. Genau. Das haben wir halt nicht gemacht.
Aber es ist ja bei PlayStation eigentlich oft so, dass du halt vorher einen Slot buchen musst.
Ist es so?
Ja, das gab es auch schon auf der Gamescom. Also finde ich eigentlich ein ganz gutes System. Da kannst du halt wirklich so ein bisschen deinen Tag so planen.
Was fandst du denn noch cool? Also
ich fand, es gab einen Stand, ich glaube, der war von Discord.
Aha.
Der war so richtig futuristisch.
Das war Discord?
Ich glaube, das war Discord.
Wow.
Die hatten wie so eine, wie so,
so ein bisschen Neon-Tokyo-mäßig.
Genau, wie so
ein
Neon-Tokyo-Lounge. Aha. Ich glaube, es war Discord. Ich bin mir nicht mehr sicher.
Hast du den Stand vom Farming Simulator gesehen?
Ja, der war sehr
cool. Der war so
der
geil.
War sehr witzig.
Vor allem, und da sind wir wieder bei dem Ding, was ich am Anfang meinte. Natürlich hat man in Japan japanische Werbung, aber das war ein so krass stereotypischer Clip, wie man sich ihn in Japan vorstellt, mit irgendwelchen Bäuerinnen, die dann so, keine Ahnung, in so einer 3D-Umgebung stehen mit so Kühen, die in die Kamera gucken. Und dann war an dem Stand, das war so ein ganz, ganz, ganz kleiner Stand, wie so ein kleiner Verkaufsstand für Gemüse, wo dann auch so Möhren und Kartoffeln und Mais rumliegen. Und so, es war echt urig, irgendwie diesen Farming Simulator 25 da zu sehen. Das, weiß nicht, das hat irgendwie seinen ganz eigenen Vibe.
Voll. Ich fand, ein richtig geiler Stand war von Shueisha Games, glaube ich. Das war so ein bisschen Gravity Falls mäßig. Die hatten so eine riesige Pyramide irgendwie mit so einem Auge drüber. Ah. Das sah total crazy aus. Ich weiß nicht genau, was für ein Spiel die vorgestellt haben. Es war auch so ein bisschen Pixel-Style, aber sah richtig, richtig cool aus. Also man muss schon sagen, es gab schon wirklich viele coole Stände. Also das war schon wirklich alles sehr nice. Und dieses, oh, guck mal. Dass dieses Spiel mit diesem Mädel,
aha,
wo ich auch
ist
dann...
Das ist doch dieses Niki Niki.
Genau, das hat er auch einen coolen Stand.
Ja, da hast du doch auch das Foto gemacht, wo du auf diesem Sessel saßt mit dem Ballon und da hast du diese dieses Katzenplüsch auf dem Schoß. Ja,
das war auch sehr sweet auf jeden Fall.
Ich mochte ja sehr, sehr, sehr. Und ich mag generell auch bei der Gamescom immer den Stand von Bandai. Sie hatten nicht nur wieder einen großen Goku dabei, diesmal Ultra Instinct Goku. Sondern sie hatten ja auch im Hintergrund, da waren so viele ganz, ganz, ganz kleine Bildschirme, aber auf jedem lief eine andere Szene aus Dragon Ball.
Das war richtig cool.
Das war richtig cool.
Ja, da hast du recht.
Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, ansonsten kann man auf jeden Fall zusammenfassend zu den Ständen an sich sagen, dass auch wenn die Messe an sich kleiner ist, dass die Stände nicht weniger besonders und kreativ sind.
Nein,
also da gibt es wirklich sehr, sehr viel zu entdecken und sehr, sehr viel zu gucken. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht einfach nicht gesehen habe, aber jetzt im Thema Merch-Ecke, also gab es schon ein paar coole Merch-Stände. Also auch Square Enix hat einen riesengroßen Stand mit super viel Soundtracks und sowas, was ich sehr cool finde. Und da gab es auch noch einen anderen Stand, der war so ein bisschen so ein Zusammenschluss aus ganz vielen Spielen mit so super coolen Sachen, so zu Hollow Knight und Stardew Valley und sowas. Das fand ich richtig cool. Aber ich habe jetzt nicht so wirklich sowas wie eine Künstlerecke oder sowas gesehen, wie es das zum Beispiel irgendwie auf der Animagic oder sowas gibt. Also
oder
so wirklich,
auf der Gamescom.
Oder auf der Gamescom, dass du wirklich auch so als Künstler dir da so eine kleine Booth irgendwie mieten kannst, um da irgendwie deine Kunst zu präsentieren. Sowas habe ich gar nicht gesehen.
Das stimmt, das habe ich auch nicht gesehen. Und was man natürlich auch festhalten kann, also ich stimme dir erstmal zu, was die Booths angeht, die müssen sich auch nicht verstecken, so sind so auf einem Gamescom-Niveau. Dass man aber auch hier natürlich zu Japan spezifische Sachen hat, was man vielleicht hier gar nicht so mitbekommen hat, wie beispielsweise, da habe ich nämlich direkt ein Foto von gemacht, ein riesiger Stand mit einem neuen Professor Layton. Da hat man gar nicht mitbekommen vorher.
Nee.
Aber obviously ist es halt in Japan richtig groß und da gab es einen riesigen Stand mit einer super geilen Grafik, die hat so sehr immersiv gewirkt. Eigentlich eine flache Grafik, aber die wirkte so, als wäre das so kreisrund, so ein Fabrikgelände fast schon. Und da konnte man einfach so einen Professor Layton spielen. Ich weiß nicht genau, was es war. Ich habe es nicht gespielt, aber mega. Und das finde ich halt auch cool. Und das, deswegen finde ich es auch schön, da gewesen zu sein, weil man auch einfach sieht, was für besondere Spiele, eigene Spiele oder große Franchises, die auch hier bekannt sind, was die einfach auch machen können. So.
Mir fällt gerade das Spiel ein, was unser Highlight war.
Ja, sehr gut.
Gott. Ich war gerade so, irgendwas ist noch irgendwie in meinem System drin, was wir gespielt haben, was krass war, aber es fällt mir nicht ein. Jetzt ist es mir gerade eingefallen.
Es ist?
Love Eternal.
Yes.
Von dem, ich glaube, aus Venezuela. Boah,
also diesen Namen kriege ich niemals auf die Kette.
Doch, ich finde das raus. Und zwar ist es vom Studio Gysbrit Games.
Gesundheit. Es ist auch wieder so eine Art Like. Es ist ein Celeste-like. Like.
ganz weit entfernt.
Naja, es ist ein Pixel-Plattformer, ein narrativer Pixel-Plattformer.
Ja, und aber nochmal gröbere Pixel zum einen. Und es ist mehr so ein bisschen Horror-Elemente, würde ich sagen.
Yes, auf jeden Fall. Es ist Psychedelic Horror, hat er mir gesagt. Aber er hat auch ganz klar gesagt, so, wir sind Celeste inspiriert.
Ah, okay.
Ja, ja.
Dann lasse ich das gelten.
Und das ist wirklich im besten Sinne. Das fängt relativ easy an mit den ersten Screens, aber relativ schnell merkst du, hier ist
das geil.
Pixelgenaues Springen mega, mega wichtig. Du hast und das unterscheidet es von Celeste, du hast hier eine Gravity-Mechanik drin, nämlich hast du einen Button, mit dem du die Gravity umdrehen kannst.
Und das,
Dankeschön. Ich nutze halt Anglizismen. Ich bin international. Und das macht's so cool.
Mhm.
Du musst wirklich immer nochmal um die Ecke denken, so, okay, wie komme ich jetzt an diesen einen Ort, der quasi über mir ist, aber dazwischen sind 3 Wände mit Dorn.
Ja, und ich finde es so geil, dieses Switchen, das hat so ein ganz bestimmtes Momentum. Du fühlst es so richtig. Mhm. Und das ist halt nicht so dieses, okay, die Schwerkraft ist jetzt so und dann ist sie so, sondern es gibt so eine kleine Übergangsphase, wo du so gefühlt ein bisschen schwebst.
Ja, ne, wo du drückst es und dann fliegst du noch so ein Müh in die Richtung, in die du gerade fällst, um dann umzudrehen.
Und also, das hat wirklich das absolut perfekte Momentum. Also es fühlt sich so gut an.
Ja.
Also ich kann es gar nicht so beschreiben, es fühlt sich gut an.
Du musst das wirklich in deinen Sprung reinrechnen.
Kalkulieren,
einkalkulieren. Damit du weißt, schaffe ich das jetzt noch? Wann muss ich drücken? Weil du musst immer ein Müh vorher drücken, damit es noch klappt.
Ich fand es wirklich so, so, so gut. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und auch da habe ich irgendwann nur aufgehört, weil ich mir gedacht habe, nee, ich muss das spielen.
Hast du nicht bis zum Ende der Demo gespielt?
Nee. Nee, weil ich habe wirklich mir gedacht so, nee, ich muss das jetzt an der Stelle abbrechen.
Das war so crazy, weil das Spiel fängt ja mit einem Storypart an, nämlich kommt man irgendwie zu seiner Family, setzt sich an den Tisch, dann klingelt das Telefon und auf einmal sind alle weg.
Mhm.
So, weil man selber ist ans Telefon gegangen, kommt zurück, alle weg. Und dann geht die Tür auf, man geht raus und dann ist man auf einmal direkt in diesem Plattformer.
Ja. Und man ist in so einer komischen Zwischenwelt gefangen.
Und am Ende von der Demo bist du wieder in dem Haus und dann siehst du so deinen Dad und gehst zu ihm hin und auf einmal wird er eine riesige Spinne.
Ah doch, das habe ich noch gesehen.
Ja,
das habe ich noch gesehen. Ja. War das das Ende der Demo? Ja, kurz drauf habe ich aufgehört.
Ja, da kurz drauf ist Ende.
Ah, okay, gut, dann habe ich es wahrscheinlich doch durchgespielt.
Das war sehr, sehr, sehr krass. Und zum Beispiel, weil ich gerade eben meinte, man muss auch so ein bisschen umdenken. Es ist ja nicht nur innerhalb des Levels, sondern manchmal muss man auch sich klar werden, dass da manchmal Wege sind, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Wie beispielsweise hatte ich einen Screen, da waren oben Dorn an der Wand. Es war so ein kleiner Abschnitt, wo keine waren. Und du konntest aber, wenn du die Gravity umstellst, konntest du durchfallen und dann bist du in den nächsten Screen gekommen. Also du gehst nicht immer nur von links nach rechts, sondern du kannst dich natürlich auch oben durch die Decke fallen lassen, um weiterzukommen. Und das finde ich, geil. Also das habe ich direkt genommen. Ich habe es gespielt und ich habe es direkt in die Kawabanga-Gruppe geschrieben mit den 2 Stunden später Jungs. Ich habe gesagt, Chris, Kuro, jetzt Wishlisten. Ihr werdet dieses Spiel lieben. Ich verspreche es euch. Es ist so, so, so
schön, gut. wenn man so, so bedenkenlose Empfehlungen aussprechen kann. Aber wirklich,
wirklich
sehr, sehr tolles Spiel.
Ey, so cool bestimmt Fantasian wird. Love Eternal war das beste Spiel, was ich auf der Tokyo Game Show gespielt habe.
Ja, verstehe ich den Punkt. Also ist auf jeden Fall etwas, was ich nicht auf dem Schirm hatte und mich jetzt freue. Und ich finde, und ich komme so ein bisschen auf das zurück, was du ganz am Anfang gesagt hast, so dieses Mal kommt auf eine Messe und dieses Gefühl. Ich finde, ich liebe das einfach, Spiele auf Messen zu entdecken.
Mhm.
Weil für mich fühlt sich das immer so an, wie ich laufe durch so eine reale Version von so einem E-Shop. Aber wenn ich halt einfach nur durch so einen Shop gehe, dann habe ich nicht... Ein Spiel hat es schon wirklich sehr schwer, in einem Shop mich zu überzeugen, ohne dass ich irgendwas über dieses Spiel weiß.
Mm.
Und so eine Messe ist so, das ist so greifbar alles.
Ja.
Es ist auch so ein bisschen die, okay, Love Eternal hat jetzt keinen krassen Stand, aber auch andere Firmen, die wirklich was aus ihrem Stand machen, die saugen mich dann direkt ein. Das ist dann direkt so, oh, das sieht cool aus. Ich will das spielen. Und das finde ich so, das macht einfach so viel Spaß. Das ist einfach so geil.
Mir fällt gerade ein, ich habe an dem Stand von Love Eternal auch noch dieses Spiel mit dem Bohrer gespielt. Da war man so ein Charakter und hat einen Bohrer bekommen und dann, ich weiß gar nicht, was das Ziel war. Es war einfach nur ein Exploration-Game. Mhm. Also es wurde so ein bisschen beschrieben, dass man halt wirklich einfach nur diese Welt erkunden. Man hat einen Bohrer, der hat einen Akku, da muss man halt schauen, ressourcenmanagementmäßig, dass man immer zu einer Batterie kommt, um den aufzuladen und dann bohrt man sich halt einfach so ein bisschen durch die Welt. Und ich fand's echt boring.
Oh nein.
Deswegen, ich habe nicht mal ein Foto davon gemacht. Das ist das einzige Spiel, wo ich kein Foto davon gemacht habe. Das fällt mir gerade ein, dass ich das auch noch gespielt habe.
Gut, you win some, you lose some. Man kann nicht immer den Volltreffer finden.
Absolut.
Ja.
Oh. Ich weiß gar nicht, Mine. Wir haben jetzt schon echt, wenn ich jetzt mal so auf die Uhr gucke, wir haben schon echt lang geredet. Mhm. Wollen wir noch ein allgemeines Tokio-Ding machen? So kurz anschneiden?
Wird das nicht eskalieren? Ich weiß
Probably.
Nicht.
Probably.
Oder glaubst du, wir kriegen das jetzt in einer Viertelstunde runtergerattert?
Oder wollen wir das einfach nehmen und wir...
Wir schieben es in den nächsten Podcast.
Wir schieben es vielleicht in so einen Patreon-Podcast.
Ja.
Da haben wir es lange nicht mehr. Ich finde, die haben es einfach, weißt du, die brauchen auch nochmal so was Eigenes.
Ja, finde ich gut.
Weil das machen wir. Weil das wird einfach so, das wird so abnerden.
Weißt du, was ich schlimm finde? Das klingt gerade so, als hätten wir das vorher abgemacht, dass wir das so in, dass wir so ein Skit machen, dass wir das in so einen Patreon-Podcast schieben. Aber es ist gerade wirklich einfach nur eine spontane Idee von dir.
Ja, weil eigentlich war der Plan wirklich, dass wir jetzt noch so ein bisschen drüber reden, aber ich habe gerade das Gefühl, wir nehmen der Tokyo Game Show was weg, wenn wir jetzt noch über Tokio reden, weil das so krass war. Ich wollte mit der Frage reingehen, so lohnt sich das? Lohnt sich denn Tokio oder lohnt sich Japan denn oder wo lohnt es sich, was lohnt sich, wenn man so als Videospielfan und Nerd dahin geht? Und es, die offensichtliche Antwort ist natürlich, ja, natürlich lohnt es sich, aber es gibt so viel dazu zu erzählen. Also ich so viele Gedanken alleine jetzt gerade, die ich irgendwie loslassen könnte. Und
okay, bevor du implodierst, breche ich dich mal an der Stelle ab. Und ich würde sagen, wir runden das ganze Tokyo Game Show Thema mal kurz ab.
Ja.
Und ich frage dich an dieser Stelle, Marvin, der einen großen Teil seines Lebens irgendwie von der Tokyo Game Show geträumt hat und sich immer so eine gewisse etwas darunter vorgestellt hat. Mhm. Was machen bei dir Erwartungen versus Realität?
Okay, für mich war natürlich immer so die Größe eine Sache, aber ich hatte nie eine konkrete Vorstellung. Mhm. Ich hätte mir mehr gewünscht, einfach weil ich gerne mehr gesehen hätte.
Aha.
Ich hätte mir auch mehr Zeit gewünscht. Also ich glaube, ich hätte da auch safe noch gut einen zweiten Tag verbringen können, selbst bei der Größe, wie sie jetzt ist. Ich so dumm. Ich dachte aber immer, die TGS hat viel mehr Rollenspiele, von denen ich noch nie gehört habe. Mhm. Also wirklich JRPGs, die dann auch so krasse Stände haben.
Vielleicht gab es die ja auch, du hast sie nur nicht entdeckt.
Nee, aber halt auch so mit krassen Ständen. Also ja, okay. Wirklich so, wie jetzt Square Enix einen großen Stand hat für Monster Hunter.
Aber Palworld hatte doch einen riesigen Stand.
Ja, aber Palworld kennt jeder. Also mir geht es wirklich um JRPGs, die niemand kennt, aber die in Japan riesig sind. Deswegen haben die einen riesigen Stand.
Du weißt, dass die Welt durchs Internet miteinander verbunden ist, ne?
Ich weiß, aber trotzdem gibt es ja lokale Märkte.
Ich ärgere dich doch nur.
Ich merke es. Es tut weh. Nein, aber das war immer so ein bisschen meine Vorstellung davon. Und das war ja wirklich gar nicht. Also es war... Vielleicht ist es auch einfach ein Produkt unserer Zeit. Vielleicht war das früher so. Vielleicht sind wir einfach in einer so globalisierten Welt, gerade auch in der Videospielindustrie, dass natürlich dann Indiana Jones, natürlich hängt da irgendwie eine Werbung dran, weil die Leute in Japan mittlerweile genauso Indiana Jones spielen. Und vielleicht war das vor 20 Jahren noch nicht so oder wäre noch nicht so gewesen. Vielleicht hat sie das da gar nicht vorstellen können. Ich glaube echt, dass das so ein bisschen in die Richtung geht, aber wir sind echt an einem Punkt, glaube ich, wo vieles zusammenhängt. Wir sehen ja an den Nintendo Directs dieser Welt, dass es da immer noch Unterschiede gibt. Mhm. Also die japanischen Directs haben ja oft Spiele, die es bei uns nicht in der Direct gibt. Shin-Chan als Beispiel. Und ich habe gedacht, dass das viel krasser auf der TGS sich abzeichnet, was es nicht getan hat. Was aber weder schlechte noch gute Gefühle ausgelöst hat. Insgesamt, ich hatte eine mega gute Zeit. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich fand es richtig, richtig cool. Und wenn ich nochmal zufälligerweise zur selben Zeit wie die TGS in Japan bin, würde ich jederzeit wieder hingehen. Wie siehst du das?
Ich habe auch immer gedacht, es wäre größer. Aber eigentlich hatte ich nie einen Grund dazu, weil mir ganz oft Leute gesagt haben, die ist klein. Also eigentlich waren meine Erwartungen schon in die Richtung richtig gesetzt worden. Aber irgendwas in mir drin hat sich geweigert, diese Erwartung auch wirklich umzusetzen.
Wie, es gibt keine Halle nur für Final Fantasy?
Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass wir zu einem Release-Zeitraum da gewesen wären, wo vielleicht ein neues Final Fantasy gekommen wäre. Boah, weil das hätte wirklich mein Herz erfüllt.
Mein letztes Jahr war ja, ich glaube, der Standaufbau war relativ ähnlich, aber auf diesem Screen war ja dann dieser riesige Sephiroth mit den Flammen und das muss ja so geil gewesen sein.
Was aber überhaupt nicht schlimm war, also wirklich nicht. Das wäre jetzt nur so ein i-Tüpfelchen gewesen. Mhm. Ich finde, die Tokyo Game Show hatte etwas sehr familiäres für mich. Also irgendwie wirkte das alles sehr bekannt in einem Land, in dem alles sehr unbekannt ist irgendwie. Deswegen habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich wäre auch noch einen zweiten Tag hingegangen, wenn wir nicht sehr limitierte Tage in Tokio gehabt hätten. Und ich würde auch jederzeit wieder hingehen. Und ich finde, es war eine richtig gute Zeit und war einfach richtig, richtig, richtig schön.
100% agree.
Ich finde, die Öffnungszeiten an diesem Tag gingen von 10 bis 17 Uhr und die Zeit ist wirklich wie verflogen.
Ja, wundert mich tatsächlich, dass es nicht länger geht. Vor allem bei Japan, wo die Leute 13 Stunden am Tag arbeiten, sind sie bei der TGS so, 7 Stunden reichen. Hä? Nein!
Aber ist doch gut!
Nicht.
Ist doch gut!
Noch mehr! Ey, wunderbar. Ja. Es hat super, super viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir euch irgendwie so ein paar Einblicke in diese Welt geben konnten. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie uns natürlich stellen. Wir sind jederzeit da. Könnt ihr im Discord schreiben, bei Twitter oder X, wie es ja jetzt heißt, oder sonst irgendwo. Schreibt uns liebend gerne einfach. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben auch im letzten Monat eine neue Folge Chronicles veröffentlicht.
Als ob.
Ist Fakt.
Als ob.
Wirklich. Es ist krass, ich weiß. Ich finde es auch sehr, sehr, sehr krass. Aber es ist passiert. Und
es müssen unsere Doppelgänger gewesen sein.
Hört sie gerne, weil sie ist meiner Meinung nach sehr gut geworden. Auch wenn sie ein bisschen anders
auch
ist als andere.
Wenn wir uns ein bisschen vor diesem Titel gedrückt haben, ist sie tatsächlich ziemlich gut geworden.
Ich lieb's.
Ja.
Große Empfehlung, sagt's auch gerne weiter, damit viele Leute, die vielleicht Chronicles nicht mehr auf dem Schirm haben, es wieder kriegen.
Ja, und wenn ihr mehr Shenanigans aus Japan hören wollt, müsst ihr leider, weil Marvin das gerade entschieden hat, bei Patreon reincashen. Ja.
Ganze 2 Euro, das reicht schon.
Nein.
Ey, wir sind, und das muss man transparenterweise sagen, wir sind ein bisschen abgesackt bei Patreon. Das heißt, wir haben jetzt gar nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten, neben unseren Standardkosten, uns jetzt irgendwie krass Spieler zu holen. Was uns natürlich auch ein bisschen limitiert. Was aber nur so ein kleiner Side-Note ist. Deswegen, wenn ihr den Podcast mögt, und wir versuchen ja echt, wir haben es dieses Jahr geschafft, mindestens eine Folge, mindestens sage ich, weil auch Monate gab, wo es 2 Folgen gab, und auch diesen Monat wird es 2 Folgen geben, sind wir sehr gut dabei und es würde uns freuen, wenn ihr das ein bisschen mit eurem Geldbeutel appreciated. Ich wollte aber auch noch sagen, dass eben jetzt eine 2. Folge diesen Monat noch kommt, weil wir sehr viele coole Spiele aktuell spielen. Du bis Zelda am Spielen, ich habe Zelda durch. Ich spiele Astro Bot noch, ich spiele Der Kühne Knappe noch. Und vielleicht, wenn mein persönlicher Geldbeutel, weil Patreon es nicht mehr zulässt, vielleicht hole ich mir noch Dragon Ball.
Ja, das wäre cool und das würden wir auch zusammen spielen.
Das würden wir auch zusammen spielen. Und wir haben auch noch ganz viele andere Spiele, die wir nicht gespielt haben.
Das stimmt.
Von daher, da wird auf jeden Fall was kommen, da freue ich mich drauf. Elden Ring ist für mich ein Haken dran, aber Da
geht es dann irgendwann weiter mit dem DLC.
Da geht es irgendwann weiter und dann erzähle ich nochmal ein bisschen was darüber. So, jetzt aber genug der ausladenden Worte.
Ja, ich sage Sayonara.
Sayonara.
Und es war eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit.
Arigato gozaimasu.
Vielen Dank für diesen Podcast, lieber Marvin.
Liebe Zuhörende, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
High-fiven wir?
Das ist ein bisschen cringe.
Ja, finde ich aber gut. Yes! Bis dann, Leute.
Tschüss.
Tschüss.